Die Schrift entfaltet nicht nur einen abstrakten Gott, sondern einen Gott, der durch Inkarnation, menschliches Leben, Tod, Auferstehung und Auffahrt in sich vollendet worden ist. Diese Entwicklung macht Gott heute zu einem Gottmensch, mit dem wir in persönlicher Gemeinschaft treten können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie unser Leben und unser Gehör zur Gemeinde von diesem Wandel Gottes geprägt sein sollen, besonders wenn viele Christen versucht sind, sich selbst anzustrengen, statt in dem Ruhe zu nehmen, was Gott bereits gewirkt hat. Der verarbeitete dreieine Gott als unser Ziel. Wen wir anbeten und wem wir folgen, wird nicht allein durch abstrakte Begriffe bestimmt, sondern durch die Wahrheit dessen, wer Gott geworden ist. Der Glaube an den verarbeiteten Gott nimmt die Ereignisse der Fleischwerdung, des menschlichen Lebens, des Opfers, der Auferstehung und der Auffahrt ernst. Sie sind nicht bloß historische Akzente, sondern Prozessstationen, durch die Gott zu einem Gottmensch geworden ist, der unseren Zustand teilt. Es heißt in Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Dieses Wort macht deutlich, dass Gottes Nähe nicht theoretisch, sondern leibhaftig ist. Kolosser 2,9 bestätigt dies noch einmal, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Heute ist unser Gott der verarbeitete dreieine Gott. Er hat einen Prozess durchlaufen. Das bedeutet, dass er die Fleischwerdung erfahren, das menschliche Leben durchlebt, den allumfassenden Tod erlitten und die herrliche Auferstehung erlebt hat. Außerdem ist er in die Himmelfahrt eingegangen. Aus dieser Beobachtung folgt eine tiefgreifende Deutung: ein durch Prozess gereifter, dreieiner Gott ist ein Mittler, der unsere menschliche Lage kennt und in sie eingeht. Die Wirklichkeit des Kreuzes und der Auferstehung verwandelt nicht nur unsere Rechtfertigung, sondern auch unsere Beziehung zu Gott. Er ist nicht mehr ein ferner Richter, sondern ein verwandter Heiland, dessen Leben, Tod und Sieg unser Sein berühren. Dies verändert unser Beten, unser Vertrauen und unser Verständnis von Gemeinde, denn die Salbung bringt diesen verarbeiteten dreieinen Gott zu den Priestern und zum Gemeindeleben, damit das, was Gott ist und tut, auch unser ist. Abschließend sei bedacht, die Tatsache, dass Gott den Weg der Menschheit gegangen ist, lädt zu getrösteter Zuversicht ein. Es ist tröstlich zu wissen, dass unser Gott mit unserem Leben rechnet und es in sein veredeltes Sein hineinnehmen will. Daraus erwächst die feste Hoffnung, dass unsere Anbetung nicht an eine ferne Höhe gebunden bleibt, sondern in der gelebten Gemeinschaft mit dem verarbeiteten Gott Halt und Richtung findet. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Gewissheit eines durch Prozess veredelten, dreieinen Gottes enthebt nicht von Mühen, aber sie verwandelt die Mühen, sie werden Orte, an denen seine Gegenwart uns formt. In der Stille dieser Wahrheit darf das Herz zur Ruhe kommen und zugleich mutig hinausgehen, weil derselbe, der Mensch geworden ist, unser Wegbegleiter und Ziel ist. In Gottes Werk ruhen, statt eigene Werke aufzubauen. Ruhe in Gottes Werk ist theologisch kein Rückzug ins Träge, sondern eine Haltung des Anerkennens. Gottes Handeln hat die entscheidende Realität geschaffen, auf der unser Leben ruht. In der Schrift finden sich dafür klare Bilder, die zeigen, dass Gottes Heilswirklichkeit zu einer Lebensordnung führt, in der seine Sabbate und seine Gegenwart maßgebend sind. Es heißt in 3. Mose Kapitel 26 Vers 2, meine Sabbate sollt ihr halten, und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Diese Aufforderung verbindet das Halten mit der Anerkennung Gottes als Gegenüber, das wohnt und versorgt. Das heißt, wir sollen Gottes Werk annehmen und uns darum ausruhen. In Gott und in seinem Werk zu ruhen heißt, seinen Sabbat zu halten. Die Deutung dieser Texte öffnet den Blick dafür, wie Ruhen praktisch wirkt. Es ist ein sich einlassen auf das Geleistete, so dass unser Tun nicht primär Selbstrechtfertigung oder religiöse Betriebsamkeit ist, sondern Frucht eines Vertrauens, das aus der Vollendung Gottes hervorgeht. Wenn Gott in unserer Mitte wohnen will, dann begründet dies ein Leben, das von seiner Sorge ausgeht und nicht von der ständigen Sorge, sich selbst zu beweisen. So wird die Nachfolge zur Antwort auf ein bereits vollbrachtes Werk, nicht zur ständigen Suche nach seiner Erfüllung. Zum Schluss sei ermutigt, in der Ruhe vor Gott entfaltet sich eine Freiheit, die nicht lähmt, sondern befreit zum wirklichen Dienen. Wer aus der Stille des vollbrachten Werkes lebt, findet Kraft zu beständigem Leben und zu einer Verwurzelung, die dem Sturm standhält. Meine Sabbate sollt ihr halten, und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Sich in Gottes Werk zu legen heißt, die eigene Leistungsangst loszulassen und das Leben aus einer Quelle zu beziehen, die schon für uns gearbeitet hat. Diese innere Ruhe weckt kreative Treue und unverstellte Freude, eine Einladung, sich tragen zu lassen, ohne dass daraus geistliche Trägheit erwächst. Die Gemeinde als Frucht von Gottes Werk. Die Gemeinde erscheint in der Schrift nicht als bloße Versammlung menschlicher Aktivitäten, sondern als die Frucht dessen, was Christus vollbracht hat, eine bewohnbare Gestalt Gottes auf Erden. Die neutestamentliche Vision fasst dies prägnant zusammen, wenn es heißt, indem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Damit wird die Gemeinde als organische Erweiterung des vollendeten Christus verstanden, als Leib, Ausdruck und bleibende Manifestation Gottes unter den Menschen. Was ist das Ergebnis, die Folge von Gottes Werk? Kurz gesagt, es ist die Gemeinde, die als Ausdehnung des vollendeten Christus zur Wohnstätte Gottes, zum Leib Gottes, zum Ausdruck Gottes und zur ewigen Manifestation Gottes wird. Das ist die Gemeinde, und eine solche Gemeinde ist das Ergebnis, die Folge, die Frucht von Gottes Werk. Diese Deutung hat weitreichende Konsequenzen für das Gemeindeleben. Wenn die Gemeinde Ergebnis von Gottes Werk ist, dann liegen Identität und Wirksamkeit nicht zuerst in menschlichem Funktionieren, sondern im gemeinsamen Aufbauen, in dem Gottes Gegenwart sichtbar wird. Das bedeutet, dass Beziehungen, Gottesdienst und Zeugnis aus einer gemeinsamen Verwurzelung im vollendeten Christus wachsen. Die Gemeinde ist damit sowohl Ziel als auch Mittel der Offenbarung Gottes in der Welt. Zum Abschluss sei das Bild der Gemeinde als bewohnte Stätte Gottes zur Ermutigung: Wenn Gott durch sein Werk Gemeinde schafft, dann ist unser Zusammenleben ein Ort, an dem Gottes Herrlichkeit wohnt und weiter sichtbar werden kann. Dieser Gedanke trägt in Zeiten des Zweifelns und führt zu einem demütigen, zugleich hoffnungsvollen Miteinander. Indem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Und er trug mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Zu wissen, dass die Gemeinde Frucht von Gottes vollbrachtem Werk ist, lässt Gemeinschaft neu atmen, sie wird Ort des Wohnens Gottes, nicht nur Projekt menschlicher Eiferei. Möge dieses Wissen Mut machen, sich in das Bauen einzufügen, damit Gottes Wesen durch uns Gestalt gewinnt und die Welt etwas von seiner Schönheit erahnen darf. Herr Jesus, du bist der verarbeitete dreieine Gott, der in Menschheit und Gottheit zu uns gekommen ist, lehre uns, in der Tiefe deines vollbrachten Werkes Ruhe zu finden und nicht unsere eigene Kraft zur Grundlage unseres Glaubens zu machen. Möge deine Gegenwart die Gemeinde erneuern, dass sie zur Wohnung deiner Herrlichkeit und zum lebendigen Zeugnis deiner Rettung wird, schenke uns Demut und Freude, in dir zu leben und zu dienen. Amen.